So, jetzt bräuchte ich die Anfangsfolie. Wunderbar. Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf und dass ich uns reinnehmen darf, heute auch ein bisschen erzählen, wie es unseren verfolgten Geschwistern geht, vor allen Dingen in Afrika. Ich hatte jetzt auch das Vorrecht, im Juli selber eine Reise nach Afrika zu unternehmen und dort verfolgte Geschwister zu treffen und ihnen Trost und Mut zuzusprechen, und möchte heute einfach den Schwerpunkt auf Nigeria legen und über die Kraft der Vergebung sprechen. Dazu sage ich nachher auch ein bisschen was. Ja, ich möchte doch einfach sagen, wie unser Weg so ein bisschen war zu Open Doors. Eigentlich ist mein Mann dran schuld, dass ich letztlich auch hier stehe, weil er war sehr beeindruckt von dem Buch von Bruder Andrew, Der Schmuggler Gottes. Manche hier haben das bestimmt auch schon mal gelesen. Und es war so eine Zeit, wo wir uns überlegt haben, wie wir uns ja außer in der Gemeinde noch im Reich Gottes engagieren können. Und dann wollte er zum Open Doors Tag fahren. Damals das 50-jährige Jubiläum. Und dann habe ich so ein bisschen tief durchgeatmet, weil wir hatten in diesem Jahr gerade unser drittes Kind bekommen. Und dann habe ich gesagt, bist du sicher, dass das jetzt ein richtiger Zeitpunkt ist, um sich mit Open Doors zu befassen? Weil ich weiß, wenn mein Mann irgendwo hin will, dann will er da nicht nur konsumieren, der überlegt sich auch, da wirklich aktiv zu werden. Dann habe ich gesagt, ich brauche da ein Zeichen von Gott, dass das jetzt dran ist und auch für mich, weil ich muss es ja mittragen. Wenn du dann da irgendwelche Reisen unternimmst, so James Bond-mäßig, dann muss ich da ja auch mit meinen drei Kindern zu Hause sein und dahinter stehen. Und tatsächlich hat Gott mir dann in der Nacht vor dieser Konferenz einen Traum geschenkt. Das habe ich ganz, ganz selten. Und da war für mich klar, ja, unser Weg geht zu Open Doors. Und wir kamen dann beide bei dieser Konferenz an. Und ich laufe da rein und sehe so rechts vorne einen Stand über Nordkorea und habe gesagt, oh, also Jens, ich weiß nicht, wo du hingehst, aber da gehe ich hin. Und so fing das an, dass wir dann ehrenamtlich in unserem Urlaub immer abwechselnd, einer blieb immer bei den Kindern, Reisen mit Open Doors zu verfolgen, Geschwistern gemacht haben. Und jetzt freue ich mich, dass ich einfach als Botschafterin auch in Gemeinden unterwegs sein kann. Und was bei diesem Open Doors Tag damals ich einfach das erste Mal so richtig kapiert habe, ist dieser Bibel, oder sind diese beiden Bibelverse, die hier stehen. Hier steht, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Mir hat es dann richtig gedämmert, es gibt ja einen weltweiten Leib Christi. Ja, ich kannte zwar Predigten, so man soll seine Gaben und so in der Gemeinde einsetzen, aber da ist mir klar geworden, die Vision von Jesus ist viel größer. Wir sind alle der Leib von Christus weltweit. Also gilt auch dieser zweite Teil, der aus dem 1. Korintherbrief stammt, wenn ein Glied leidet an diesem Leib, dann leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Und dann war mir klar, wir alle sind beauftragt, mit unseren Geschwistern weltweit zusammenzustehen, in Freude und in Leid. Ja, und ich möchte einfach so mit uns mal auf diese Weltkarte gehen. Wo sind sie denn, unsere verfolgten Geschwister? Und viele von euch kennen sicherlich diesen Weltverfolgungsindex, wo wir all die Länder sehen, in denen die Verfolgung am härtesten ist für die Geschwister. 388 Millionen Christen weltweit sind von Verfolgung in einem hohen oder in einem extremen Maß betroffen. Das ist schon eine recht hohe Zahl. Aber, und das ist die gute Botschaft, die ich uns nicht vorenthalten möchte heute Morgen, ist, das sind auch alles Regionen, wo es überhaupt mal Christen geben muss, die man verfolgen könnte. Ja, also wenn ihr euch diese Länder anschaut, da sind viele Länder dabei, die sind mehrheitlich muslimisch, aber es gibt einen wachsenden Leib Christi. Es gibt in vielen dieser Länder Erweckung und deswegen ist auch die Zahl der verfolgten Christen hat in den letzten Jahren zugenommen, weil immer mehr dazukommen. Das ist die gute Botschaft. Das gilt auch für Afrika. Ich kann mich 30 Jahre zurück noch erinnern, ne, dass Afrika war der dunkle Kontinent, viel Animismus, sonstiger Glaube. Afrika ist inzwischen der größte christliche Kontinent. Ja, das hat sich gravierend geändert. Und möchte uns ein bisschen hier mit hineinnehmen. Es gibt hier so ein Band, was ich so eingeblendet habe, das ist die Sahelzone. Nördlich dieser Sahelzone, also auch nördlich der Sahara, sind die meisten Länder nach wie vor mehrheitlich muslimisch. Aber südlich der Sahelzone, also alle Länder, die davon südlich liegen, sind mehrheitlich christlich inzwischen. Und die Sahelzone bildet so ein Band, wo die Bevölkerung von den Religionen her gemischt ist und wo aber auch die größten Probleme auftreten. Ja, genau, wenn wir diese Länder anschauen und wir wollen ja heute schwerpunktmäßig Nigeria betrachten, dann sehen wir auch, dass Nigeria besonders hervorsticht unter den Ländern, weil wir haben diese Zahl hier unten eingeblendet, wenn wir alle Christen anschauen, die im vergangenen Jahr ermordet wurden aufgrund ihres Glaubens, dann sind 72% davon in Nigeria gestorben. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Und ja, es gibt in Nigeria einen Teil, da leben fast nur Christen, sehen wir hier auf der nächsten Karte, das ist der Süden. Dort gibt es auch die größten Gemeinden Afrikas. Ja, dort sind Christen, können dort unbehelligt ihren Glauben leben. Aber in diesem mittleren Gürtel von Nigeria, dort sieht es ganz anders aus. Ihr seht auch an dieser Karte, im Norden ist es mehrheitlich muslimisch und 12 Regionen dort, also 12 Staaten innerhalb von Nigeria haben die Scharia ausgerufen. Und dort haben auch die Christen die meisten Probleme, aber es erstreckt sich auch auf diese mittleren Länder, in denen so die Bevölkerung sehr gemischt ist. Ja, es ist einfach eine Tatsache, dass es jetzt seit vielen Jahren schon so geht. Und Open Doors hat gesagt, wir müssen einfach einen größeren Schwerpunkt auf Informationen zu der Situation in Nigeria legen und wir müssen Christen zum Gebet aufrufen und zur Unterstützung dieser Menschen. Wir können da nicht sozusagen tatenlos zusehen, was in diesem Land passiert. Es ist dort so, dass islamistische Terrorgruppen dort leider in vielen Regionen relativ unbehelligt ihr Unwesen treiben können. Boko Haram ist vielleicht einigen ein Begriff, auch durch die Massenentführungen von Schülern und Schülerinnen, von Kindern aus Schulen oder auch der westafrikanische IS, die also den Norden und das Zentrum Nigerias mordend mit Überfällen überziehen. Ja, dazu gehört auch das, was mich im Moment auch sehr betroffen macht, wieder erst am 18. August, also vor wenigen Tagen, hat der letzte dieser Überfälle stattgefunden. In einem Dorf in Plateau State, was ihr seht, ziemlich in der Mitte von Nigeria, wurden 24 Frauen und Kinder hauptsächlich im Schlaf ermordet. Die haben einen nächtlichen Überfall bekommen von diesen Terroristen. In diesem Fall waren es eben auch islamistische Fulanis, die sie im Schlaf ermordet haben. Und ja, das, was mich sehr betroffen macht an dieser Geschichte, ist, dass dieses gleiche Dorf erst 2023 einen Anschlag erlebt hat. Daraufhin sind viele Leute geflüchtet, in Flüchtlingslager gezogen und haben jetzt im vergangenen Jahr beschlossen, wir wollen wieder langsam zurückkehren. Wir wollen wieder in unsere Dörfer zurückkehren. Das heißt, einige von denen, die hier betroffen sind, gehören zu diesen Zurückgekehrten. Und was die Menschen selber vor Ort im Moment so wütend macht, ist, dass die Regierung wirklich wenig tut für sie. Es waren in der Region, es hat sich herausgestellt, sogar Soldaten stationiert, die so eine gewisse Sicherheit vorgespiegelt haben. Aber sie haben bei diesen Überfällen nicht eingegriffen und haben die Bevölkerung nicht geschützt. Das macht jetzt die Leute in diesen Dörfern im Moment sehr, sehr wütend. Ja, Grund dafür ist eben auch eine weit verbreitete Korruption. Diese Soldaten lassen sich bestechen, sind oft selber Muslime und agieren da nicht so gerne gegen ihre extremistischen Kollegen. Ja, das ist mal so die Grundsituation in Nigeria und möchte euch heute eine Frau vorstellen. Das ist Tabitha. Als ich angefangen habe, bei Open Doors als Referentin tätig zu sein, hat eine Kollegin von mir gesagt, wenn du etwas über Vergebung lernen willst, dann schau dir die Christen in Nigeria an. Und ich habe das Zeugnis dann gelesen und gehört von Tabitha und war sehr, sehr beeindruckt. Wir können von ihr lernen, was es bedeutet, zu vergeben. Tabitha erzählt, dass früher Muslime und Christen in ihrem Bundesstaat Plateau friedlich zusammengelebt haben. Aber als eben die Extremisten kamen in die Hauptstadt, fingen sie an, mehrere Kirchen niederzubrennen und Menschen zu töten. Ihre Tochter, Christiana, war zu diesem Zeitpunkt in der Schule. Und Tabithas Mann, der selber Pastor ist, wollte sie mit dem Auto abholen aus der Stadt, damit sie nicht in die Hände dieser Terroristen gerät. Aber er kam nie dort an. Später berichten Augenzeugen, wie auch immer, die dazu kamen, ist mir nicht klar bis heute, aber sie berichten dann Tabitha, was passiert ist. Unterwegs wurde sein Auto von Islamisten angehalten und sie sahen auf seiner Rückbank mehrere Bibeln liegen. Und dann fragten sie natürlich, warum hast du die dabei? Und dann sagte er ganz wahrheitsgemäß, ich bin Pastor. Ist ja klar, dass ein Pastor Bibeln in seinem Auto hat. Und dann nahmen sie seine Bibeln und zerrissen sie und wollten ihn dazu zwingen, seinen Glauben zu verleugnen. Aber er sagte zu ihnen, wie kann ich meinen Jesus verleugnen? Wenn ihr mich töten wollt, dann tötet mich, aber ich kann meinen Glauben nicht aufgeben. Dann wurde er auf grausame Art und Weise von ihnen ermordet. Und Tabitha musste später ihren Mann identifizieren. Es gelang erst eine Woche später, als die Unruhen ein bisschen zur Ruhe kamen, dann fand man ihren Mann und sie war tief traumatisiert von seinem Anblick und von den Umständen seines Todes, die sie erfahren hat. Nachdem Tabitha ihren Mann beerdigt hatte, ging es ihr emotional sehr schlecht. Sie konnte, wie sie selber sagt, kaum aufhören zu weinen. Kein gutes Wort, kein Gebet, nichts schien ihre Seele irgendwie erreichen zu können. Doch eines Nachts schenkte Gott ihr einen Traum, in dem er sie tröstete. Und in dieser Nacht, erzählt sie, versiegten tatsächlich ihre Tränen und Gott versprach ihr, ich werde von nun an dein Ehemann sein. Tabitha wurde natürlich gefragt in ihrem Zeugnis, kann man so eine Tat vergeben? Und da antwortet sie Folgendes. Sie sagt, Gott sagt, liebe deine Feinde. Und so bringe ich den Mut auf, um zu mir selber zu sagen, du sollst auch die Muslime lieben. Denn wenn du sie nicht liebst, dann kannst du ihnen nicht erzählen, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Jesus Christus hat selbst eine gute Grundlage für die Vergebung für alle Christen gelegt. Er gab diese Grundlage, als er am Kreuz hing. Er war angenagelt. Er musste Schmerzen durchleiden. Aber am Kreuz sagte er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so machte sie sich Jesu Worte am Kreuz zu eigen und wendete sie auf ihr eigenes Leben an. Schauen wir uns den Zusammenhang an, in dem Jesus diesen Satz spricht. Jesus war gerade verurteilt worden, gegeißelt und ans Kreuz genagelt. Er musste fürchterliche Schmerzen schon zu diesem Zeitpunkt leiden. Eigentlich musste man ja denken, als Jesus diese Worte sagt, die Menschen wussten sehr wohl, was sie taten, oder nicht? Immerhin handelte es sich um eine öffentliche Hinrichtung, die mehrfach gefordert worden war. Und nach der Aufrichtung des Kreuzes wird uns überliefert, dass auch die verbale Gewalt gegen Jesus nicht aufhörte, sondern er verspottet wurde und er viel Hohn ertragen musste. Die Zuschauer der Hinrichtung verhöhnten ihn und die Mitglieder des Hohen Rates, die Soldaten und sogar einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wurde. Sie alle hatten nur Spott für ihn übrig. Das zeugt doch davon, dass diese Menschen ganz genau wussten, worum es bei der Verurteilung von Jesus ging. Und trotzdem sagt Jesus hier, sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie sehen da nur den Menschen hängen, aber sie erkennen nicht sein göttliches Wesen, seine vollkommene Sündlosigkeit und auch nicht die perfekte Gemeinschaft, die Einheit zwischen dem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Sie erkennen nicht, dass hier der Schöpfer der Welt sich für seine eigene Schöpfung hinrichten lässt, um sie zu erlösen, aus Liebe. Die Menschen, die Jesus kreuzigen, erkennen die geistliche Dimension dieses Ereignisses nicht. Und diese geistliche Dimension ist es auch, die Tabitha dazu bewegte, als sie sich in ihrer Trauer an diesem Bibelvers orientierte. Denn eben auf menschlicher Ebene machte dieser Totschlag an ihrem Mann, nur weil er Pastor war und Bibeln in seinem Auto transportierte, überhaupt keinen Sinn. Er war doch auch ein Botschafter von dieser Liebe Gottes für die Welt. Das ist doch kein Verbrechen und nicht des Todes würdig. Diese Perspektive, dass wir hier auf einer geistlichen Ebene uns bewegen, half Tabitha zur eigenen Vergebung zu finden. Und trotzdem ist dieser Bibelvers keine Schwammdrüber-Einstellung. Jesus benennt hier ganz klar, dass Menschen Vergebung brauchen. Er bittet den Vater, vergib ihnen. Also ist ja hier Schuld im Spiel. Er entschuldigt sie in diesem Moment nicht. Er anerkennt ihre Schuld. Aber auf der anderen Seite tritt er ernsthaft als Fürsprecher für die sündigen Menschen ein, denn er geht zum Vater und sagt, bitte vergib du ihnen. Und das muss man sich nochmal vorstellen, sein Körper wird zerrissen, er wird verspottet und verhöhnt. Die um seine Kleider würfelnden Soldaten sind völlig abgestumpft und interessieren sich nicht die Bohne für den Sterbenden neben ihnen. Aber mitten in diesem Geschehen bittet Jesus als Anwalt und Fürsprecher für uns schuldige Menschen um nichts weniger als Freispruch. Das ist das, was das Wort Barmherzigkeit bedeutet. Jesus bittet den Vater, auf die Strafe zu verzichten für das, was die Menschen hier tun. Und er zeigt die Motivation und die Größe seines Herzens in diesen Worten und in seinem Handeln. Und nun zurück zu Tabitha und zu dir und zu mir. Die Heilige Schrift erwartet von uns die gleiche Herzenseinstellung. Denn Jesus sucht Nachfolger, die handeln, wie er gehandelt hat. Derjenige, der an uns schuldig geworden ist, muss sich nicht als würdig erweisen, damit wir ihm vergeben können. So wie Jesu Vergebung zunächst einseitig war und kaum Reaktionen von denen brachte, die ihm zuhörten, so sind auch wir erst einmal aufgefordert, Vergebung einseitig auszusprechen, als Entscheidung, als eine Bitte um Freispruch für die Schuldigen. Und es zeigt sich auch in den nächsten Versen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Durch unsere einseitige Entscheidung zur Vergebung zeigen wir, dass wir echte Nachfolger Jesu sind und wirklich Gottes Kinder. Auch wenn es manchmal schwer sein kann, sich für Vergebung zu entscheiden, trägt diese Entscheidung in unserem Leben langfristig segensreiche Früchte. Und das hat Tabitha erlebt. Sie erzählt sehr ehrlich, dass es für sie kein einfacher Prozess war und möchte sie auch jetzt hier persönlich zu Wort kommen lassen.
Das ist das wichtigste Fundament in einem christlichen Leben. Und Gott sagt, wenn du nicht vergibst, vergebe ich dir auch nicht. Also erkannte ich, ja, als gute Christin muss ich vergeben, um meinem Gott zu gefallen. Aber in diesem Fleisch kann ich das nicht. Nur Gott kann uns die Gnade geben, um vergeben zu können. Und manchmal braucht es einige Zeit, bis man vergeben kann. Manchmal braucht es ein oder zwei Jahre. Wenn es nicht so schmerzhaft ist, sagt man vielleicht, es tut mir leid, bitte vergib mir. Manchmal braucht Vergebung länger. Manchmal geht es mit der Vergebung schneller. Ich habe länger gebraucht, um zu vergeben und wieder frei mit den Muslimen sprechen zu können. Dabei hat mir die Bibel geholfen. Durch das Lesen, durchs Gebet. Ich sagte, Gott, ich will deine Arbeit tun. Ich kann mich nicht um jemanden kümmern, den ich nicht liebe. Gib mir diese Liebe. Gib mir ein vergebenes Herz. Ich will deinen Dienst tun. Ich will Christin durch Vorbild sein. Gott, gib mir die Gnade. So wurde ich durch das Lesen der Bibel befähigt, denjenigen zu vergeben, die meinen Ehemann ermordet hatten.
Ja, ein wunderbares Zeugnis, wenn jemand auch für sich Befreiung erlebt von diesem tiefen Traumata. Und Tabitha konnte seither mehr als 80 anderen Witwen Beistand leisten, die Ähnliches erlebt haben wie sie. Erst nachdem sie durch diesen Prozess durch war, vergeben hatte und diese Freisetzung erlebt hat von Jesus, konnte sie auf die anderen zugehen und kann jetzt Beistand leisten. Ein ebenfalls sehr beeindruckendes Zeugnis ist von Ibrahim, auch zu diesem Thema, ich vergebe meinen Feinden. Auch Ibrahim ist Pastor und Lehrer, er kommt aus dem Nordosten von Nigeria und es wurde immer schwieriger, als die Scharia eingeführt wurde, seinen christlichen Glauben zu leben und auch als Lehrer seinen christlichen Glauben zu bezeugen. Trotzdem ließ er sich nicht nehmen, immer wieder auf Jesus als den Weg, die Wahrheit und das Leben hinzuweisen. Eines Tages wird ein Nachbardorf von Boko Haram überfallen und dort ein furchtbares Massaker angerichtet. Zu diesem Zeitpunkt bringt er dann seine schwangere Frau in Sicherheit in einen anderen Ort, der weiter weg war, und besucht sie dort regelmäßig. Er selber bleibt, weil er dort seine Aufgabe sieht und seinen Platz hat. 16 Monate später wird dann auch sein eigenes Dorf überfallen. Und er berichtet, wie er das erlebt hat.
Sie kamen früh am Morgen. Sie waren überall. Sie rannten auf dem Platz vor meinem Haus herum. Ich ging in den Hof zurück und betete, Gott sei mir gnädig. Und plötzlich hörte ich laut und deutlich eine Stimme. Dir wird nichts geschehen. Ich kletterte auf den Mangobaum in meinem Hof, um zu sehen, wie sie vorbeizogen. Sie gingen von Haus zu Haus und zündeten eines nach dem anderen an. So kamen sie auch bei mir vorbei. Dort auf dem Mangobaum pfiffen die Geschosse nur so an meinem Kopf vorbei. Da wir flohen und über uns waren Militärflugzeuge. Da muss jemand anderes für uns gebetet haben. Hätte da nicht jemand für uns gebetet, dann wären wir alle nicht mehr am Leben. Niemand. Wir hatten alle mit eigenen Augen mit ansehen müssen, wie alles, was wir hatten, zerstört wurde. Alles war weg. Unser ganzes Leben, das wir in dieser Stadt aufgebaut hatten. Als ich im Flüchtlingslager war, kam jemand und hat mir erzählt, wer mein Haus angezündet hat. Das war schwer für mich. Wie konnte er mir das antun? Als ich ihn sah, habe ich gesagt, du gehörst doch auch zu Boko Haram. Du hast doch mein Haus zerstört. Was möchtest du jetzt hier bei mir? Er war mehr als ein Jahr zusammen mit Boko Haram in der Stadt geblieben und hat ihre bösen Dinge mitgemacht und ist mit ihnen brandschatzend von Haus zu Haus gezogen. Und jetzt griffen sie ihn an. Und jetzt musste er um sein Leben rennen. Und darum kam er zu uns ins Lager. Ich habe zu ihm gesagt, was du gemacht hast, war sehr schlecht. Sieh doch, was das für Folgen für dich hat. Du musst dein Leben Jesus übergeben. Er hat darauf sein Leben Christus übergeben. Als er Jesus angenommen hat, ist der Hass in mir sofort verschwunden. Und wir beide wurden Freunde. Mein größter Wunsch ist, dass die Muslime aus meiner Gegend Jesus Christus kennenlernen. Je mehr ich vergebe, desto mehr sehe ich den Segen Gottes. Aber je unversöhnlicher ich mich zeige, desto mehr treibe ich den anderen von mir weg. Es war das Gebet, das uns geholfen hat. Und Gott hat uns erhört. Als ein Team von Open Doors uns besucht hat, haben wir erfahren, dass sie in ihrem Land für uns beten. Und das haben wir auch wirklich gespürt. Bitte betet für die Christen im Nordosten von Nigeria. Betet, dass wir stark im Glauben sind und Gott vertrauen. Betet, dass wir nie aufgeben, Jesus zu dienen.
Ja, was für eine Kraft. Ja, die kann nur von einem lebendigen Gott kommen. Wenn du dich anfreunden kannst mit dem, der dein Haus und deine ganze Lebensgrundlage zerstört hat, nachdem du ihm vergeben hast und nachdem du ihn konfrontiert hast mit seiner Schuld. Dieser Mensch hat sein Leben Jesus gegeben und er und Ibrahim wurden Freunde. Das ist ein Beweis, dass wir einen lebendigen Gott haben. Ja, diese transformierende Kraft der Vergebung, die fängt in unserem eigenen Herzen an. Da bringt sie Veränderung. Sie hilft uns, innere Freiheit zu gewinnen und dass unsere Seelen wiederhergestellt und getröstet werden. Deswegen war es Jesus auch so wichtig, im Vater unser diese Bitte einzufügen, ja, und uns darauf hinzuweisen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir werden es nachher wieder beten. Aber interessanterweise, nachdem Jesus dieses Gebet gelehrt hat, gibt es nur einen Punkt im Vater unser, auf den er direkt danach nochmal eingeht, und das ist genau dieser. Denn Jesus weiß, dass das mit der Vergebung nicht so einfach ist. Und er sagt eben direkt im Anschluss noch einmal zur Bekräftigung, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Es ist interessant, er verpflichtet uns darauf, diesen Schuldzettel, den wir den anderen gegenüber in der Faust halten, loszulassen, unsere Vorwürfe fallen zu lassen und unser eigenes Herz zu öffnen. Nur dann können wir auch Gottes Gnade und Heilung empfangen. Ja, Vergebung ist ein Schlüssel zur inneren Freiheit, in Nigeria, aber auch bei uns. Und ich denke, das ist was, was ich uns einfach mitgeben möchte hier. Ich habe es auch schon erlebt, als ich gesprochen habe in Gottesdiensten über dieses Thema, dass dann Leute wirklich gesagt haben, in ihrem Herzen auch auf mich zukamen und sagten, ich möchte auch loslassen, diesen kleinen Groll. Im Vergleich zu dem, was Tabitha und Ibrahim erlebt haben, ist dieser kleine Groll, den ich im Herzen pflege, mini. Ich kann den loslassen und möchte uns dazu ermutigen, dass wir hier rausgehen heute nach dem Gottesdienst als Menschen, die von Herzen anderen vergeben haben. Ja, jetzt kommt noch eine Einladung, und zwar, wie wir unsere Geschwister in Afrika praktisch unterstützen können. Im Moment läuft diese Aktion Arise Africa weltweit von Open Doors. Dieser Schwerpunkt eben auf Subsahara-Afrika, die Christen dort zu unterstützen, und ist inspiriert von Jesaja 60, Vers 1 bis 3, wo es heißt, mache dich auf, werde Licht. Also dieses Arise, Shine, Arise Africa. Und wir erleben eben, dass die Christen in Afrika wirklich resiliente Menschen sind. Aber trotz allem brauchen sie unsere Unterstützung. Ich zeige als Beispiel da hier noch einen weiteren Pastor. Und zwar ist es unser Partner und Kollege Pastor Benjamin Barnabas. Wir trafen ihn, also nicht ich persönlich, aber Markus Rode, unser Leiter in Deutschland, der war dort. begegneten ihm in so einem Flüchtlingslager für Binnengeflüchtete. Also das heißt Menschen, die aus ihren Dörfern vertrieben wurden, die sich irgendwo innerhalb von Nigeria wieder angesiedelt haben. Die meisten von ihnen werden Europa nie erreichen und haben das auch nicht vor. Die wollen zurückkehren, aber sie leben trotzdem in Nigeria unter gruseligen Umständen. Man sieht hier diese Zelte, die sie sich selber bauen aus Moskitonetzen. Da können sie vielleicht drei zu dritt schlafen, die da drin. Das heißt, eine Familie braucht auch mehrere solche Zelte. Und wir haben dann beschlossen, in diesem Flüchtlingslager gab es sonst kaum jemanden, der Hilfe angeboten hat, dass wir diesem Flüchtlingslager helfen und dass wir sie unterstützen wollen. Und ich möchte euch jetzt ein Video zeigen, einfach was über das vergangene Jahr hinweg passiert ist. Pastor Barnabas erzählt auch noch mal ein bisschen, wo sie hergekommen sind und wie sie heute leben.
2024 berichtete Pastor Barnabas aus Nigeria aus einem Flüchtlingslager von der Situation tausender Binnenflüchtlinge in Nigeria. Sie alle flüchteten vor dem Terror und den Angriffen islamistischer Extremisten und erlebten ähnlich Schreckliches wie Pastor Barnabas.
Als die Leute vor dem Angriff flüchteten, wurden sie auf dem Weg getötet. Während wir rannten, wurde mein Bruder von den Kämpfern erschossen und getötet. Die Frau meines Bruders wurde ebenfalls angeschossen und von den Kämpfern mit einer Machete getötet.
Die vielen Christen lebten unter elenden Lebensumständen im Lager.
Wenn ich sehe, wie mein Volk hier leben muss, fühle ich mich sehr schlecht. Ich habe das Gefühl, wenn das so weitergeht, werden sich die meisten von ihnen von Gott abwenden.
Open Doors rief zu Gebet und Unterstützung auf. Die Hilfe erreichte die Christen vor Ort und gab ihnen neue Hoffnung. Hier ein Update zur aktuellen Lage von Pastor Barnabas.
In Ichwa lebten wir in Zelten aus Palmen, Plastik und Moskitonetzen. Aber heute, hier im Megacamp, leben wir viel besser.
Unsere Brüder und Schwestern in Christus haben uns unterstützt. Sie haben uns Essen und Kleidung gegeben, was uns sehr geholfen hat. Sie haben uns auch das Nähen beigebracht. Jetzt können wir Kleidung für unsere Kinder und für Kunden herstellen und so ein wenig Geld verdienen, um für unsere Familien zu sorgen. Wir sind euch, die ihr uns geholfen habt, sehr dankbar. Wir haben nichts, was wir euch zurückgeben könnten, aber Gott wird euch segnen.
Auch wenn die Bedingungen hier besser sind, haben wir trotzdem einige Herausforderungen. Die Sicherheitslage hier ist sehr angespannt. Wir leben an einem Ort, in dessen Nähe viele von uns von Fulani-Hirten vertrieben worden sind. Das, was uns damals passiert ist, das passiert auch heute noch. Wir werden auch heute noch angegriffen. Es kommen viele Menschen ins Lager, weil sie glauben, hier Ruhe zu finden. Aber wegen der unsicheren Lage sind sie weiterhin bedroht. Auch wenn sich hier einige Christen zusammentun, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen, können so wenige diese Aufgabe wegen der vielen Flüchtlinge nicht bewältigen. Vielleicht sind noch mehr dazu in der Lage und wir bitten euch um Hilfe. Wenn ihr uns helft, können wir standhaft bleiben und unsere Kinder werden nicht auf die schiefe Bahn geraten. Hier im Lager gibt es keine Bildung für sie. Unsere Kinder können nicht zur Schule gehen.
Dank ihrer Gebete und Unterstützung konnte allein in diesem Lager mindestens 200 Familien geholfen werden und 250 junge Menschen Zugang zu einer Lehre erhalten. Bitte beten Sie weiterhin für Schutz, Versorgung und Hoffnung. Vielen Dank, dass Sie Pastor Barnabas, Joy und den Christen in Nigeria zur Seite stehen.
Es gibt ein Lied, das ich oft singe, wenn ich an all die Schwierigkeiten denke, die wir durchgemacht haben.
Ja.
Ja, Tabitha sagt, ich weiß, jedes Land hat seine Probleme, aber bei uns geht es um Leben oder Tod. Darum appelliere ich an euch, betet für uns, wir sind ein Leib in Christus, wir gehören zusammen. Und das wollen wir jetzt auch tun, wir wollen beten in kleinen Gruppen für Nigeria. Ich habe hier einige Gebetsanliegen aufgelistet, für die wir beten können. Ihr könnt sie auch in Ruhe jetzt nochmal durchlesen. Und ich würde es gern so machen, dass wir uns eben ein bisschen zueinander drehen, vielleicht immer zu viert, damit jeder auch sich am Gebet beteiligen kann, dass wir in kleinen Gruppen parallel nebeneinander her beten. Und möchte auch dazu sagen, wenn jetzt jemand sagt, oh, ist so laut mit anderen zusammen zu beten, das fällt mir im Moment nur schwer, seid einfach mit dabei und sagt am Ende euer Amen. Niemand braucht sich gedrängt fühlen, aber auf der anderen Seite wünsche ich mir auch, dass möglichst viele sich beteiligen, von Herzen her die Anliegen vor Jesu Thron bringen und ihn bitten um seine Hilfe. Ich mache dann von hier vorne auch Schluss, komme dann nach vorne und dann beten wir hier das Vaterunser im Anschluss.